der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Jetzt gibt es Schulz reicht's, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft.
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen, mein Name ist Steve Schulz und heute sprechen wir über ein Thema, das auch wieder sehr sensibel ist und dem Naturschutz zugeordnet ist. Und zwar sprechen wir darüber, wie die Potsdamer Verwaltung auf einer für Potsdam aus naturschutzrechtlicher und kulturhistorischer Perspektive sehr sensiblen Fläche Baurecht schaffen möchte. Und darüber spreche ich heute mit Uta Fink vom BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, und Christoph Partsch, dem Rechtsanwalt und Vorstand des Landschaftsschutzvereins Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Prima. Jetzt machen wir eine kleine Pause und sind gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie dran, es wird interessant. So, und wir sind zurück bei Schulz reicht's. Heute spreche ich mit Uta Fink vom BUND und dem Rechtsanwalt und Vorstand des Landschaftsschutzvereins Berlin-Brandenburg, Christoph Partsch, über eine Fläche, die es in sich hat. Und zwar plant die Landeshauptstadt Potsdam auf einem historischen Gelände bzw. auf einer historischen Fläche am Nedlitzer Holz den Bau von 9 großen Containern für insgesamt 500 Geflüchtete. Dieser Bau soll möglichst schnell über die Bühne gehen, das heißt die ersten, die Grundplatte bzw. die ersten Bauvorhaben, die sollten im Oktober stattfinden. Und der Bau soll im Frühjahr nächsten Jahres dann vonstatten gegangen sein. Nun ist es so, dass dass Herr Partsch in Vertretung des Landschaftsschutzvereins Berlin-Brandenburg gegen dieses Vorhaben geklagt hat. Entschuldigung. Was ist das Besondere, Herr Partsch, an dieser Fläche und warum klagen Sie?
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Frage. Das Nedlitzer Holz und dort inklusive diese ehemalige Ackerfläche sind ein wertvolles und auch eingetragenes Gartendenkmal. Es wurde vor etwa 150 Jahren von Herrn Lené angelegt, um die Frischluftversorgung der Innenstadt von Potsdam zu ermöglichen. Die Schneisen sind alle geplant, die Aussichten und die Blickflächen sind alle geplant und es haben sich dort seit vielen Jahren eine ganze Reihe von sehr seltenen Tieren und Pflanzen angefunden. Das haben wir jetzt durch eine Untersuchung auch festgestellt. Dort gibt es nicht nur den Heubockkäfer in den Eichenalleen, dort gibt es den Pirol als fast ausgestorbenen Vogel. Dort gibt es sehr viele Fledermäuse und dort gibt es, weniger bekannt, eine Reihe von als ausgestorben geltenden Pflanzen, zum Beispiel die Akelei. Okay. Das heißt, das ist eine sehr schutzwürdige Fläche. Mhm. Und bisher hat das auch das Landesdenkmalamt und auch das Denkmalamt, die untere Denkmalbehörde der Landeshauptstadt Potsdam, so gesehen und jegliche Planung für dieses Grundstück untersagt. Jetzt soll das plötzlich nicht mehr der Fall sein.
Mhm. Und das heißt jetzt, aus naturschutzrechtlicher Sicht, sagen Sie, ist es sehr umstritten, beziehungsweise gibt es jetzt Gründe, gibt es jetzt auch aus kulturhistorischer Sicht einige Gründe, jetzt dagegen vorzugehen? Denn das Areal gehört ja zur Lenéschen Feldflur, gilt als, soweit ich richtig informiert bin, Bodendenkmal.
Gut, mein Verein kümmert sich um den Erhalt von Natur und Landschaft. Mhm. So heißt es ja auch im Namen des Vereins. Mhm. Zweck unseres Vereins ist nun nicht der Denkmalschutz, außer es ist ein Gartendenkmal, ein Bodendenkmal oder ein Naturdenkmal. Das ist so eine Art von Zwittereinrichtung. Wenn man das dort sieht, wenn man die Geschichte sieht, wenn man die historischen Dokumente dazu ansieht, selbstverständlich ist es ein kulturhistorisches Erbe, das Potsdam doch bitte beachten sollte, denn es werden immer weniger. Und man hat ja auch bei der UNESCO sich dazu verpflichtet, einen gewissen Ring um das Weltkulturerbe freizuhalten von Bebauung. Das soll jetzt plötzlich alles nicht mehr gelten.
Aus rein naturschutzrechtlicher Sicht, welche Schäden befürchten Sie denn da jetzt durch den Bau der Containeranlage genau?
Wir haben ein floristisches und ein faunistisches Gutachten je erstellen lassen. Das heißt, es gibt nach diesen beiden Gutachten dort eine ganze Anzahl von fast ausgestorbenen oder jedenfalls auf der roten Liste aufgeführten Arten, die sich dort befinden. Pflanzen, Insekten, Vögel, Fledermäuse. Wir befürchten insbesondere, dass die Allee an der Nedlitzer Straße, die über 160 Jahre alt ist, das ist eine alte Eichenallee, den Bau dieses Heims nicht überleben wird. Das liegt an zwei Gründen. Auf der Planung, nicht für die Flüchtlingsunterkunft, sondern für einen anderen Teil, aber die Zufahrt zur Flüchtlingsunterkunft soll durch die Allee durchgehen. Und dort sind bereits die zu fällenden Bäume markiert, erstens. Zweitens wird eine Trinkwasserversorgungsleitung so gelegt, dass sämtliche Wurzeln, und zwar auf der gesamten Länge der Allee an der Nedlitzer Straße, gekappt werden müssen auf der westlichen Seite. Das ist im Rahmen des Projekts. Und drittens ist natürlich davon auszugehen, wenn ich dort eine ganze Anlage erstelle mit Containern, mit Spielplätzen und alles, was man sinnvollerweise, ich sage sinnvollerweise, für eine solche Flüchtlingsunterkunft machen muss, dann wird dort natürlich keine Pflanze und kein Insekt sich mehr halten können. Deshalb befürchten wir nicht wieder gut zu machende Schäden. Das Fällen von 160 Jahre alten Bäumen, das kann man nicht so schnell wieder gut machen. Wenn man gewisse fast ausgestorbene Arten dort durch Bebauung beseitigt, dann wird man sie auch nicht wiederfinden.
Frau Fink vom BUND, wie sieht denn da jetzt die Position von Ihnen aus? Welche Arten könnten verschwinden? Inwiefern sind die relevant?
Ja, wir haben eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben, sowohl zum Denkmalschutz als auch zum Naturschutz. Die Allee ist eine ganz wichtige Einflugschneise für Fledermäuse in die Stadt. Also die Alleen dienen der Vernetzung von Naturräumen. Und Fledermäuse benutzen Alleen als Straßensysteme sozusagen, nicht nur Fledermäuse, auch andere Arten natürlich. Rieke und Lemke haben bezüglich der Eichen-Lindenallee in Fahrland auf diesen Altbäumen festgestellt, dass da 341 Käferarten vorhanden waren.
Das ist
so viel. Mit so vielen kann man dort auch rechnen. Das war 2021 und von diesen 341 Käferarten waren 71 in der roten Liste befindlich. Und 26, darunter der Heldbock, gelten als besonders zu schützende Arten. 6 waren als Urwaldarten gelistet. Also die waren, man sagt in Deutschland, seien die Alleen die letzten Urwälder. Denn es gibt ja hier keine Urwälder und es gibt auch in den Wäldern kaum noch alte Bäume und Astbruchstellen und Hohlräume. Und all das erfüllen Alleen. Die haben also einen unglaublich hohen Naturschutzwert. Und das ist eine Tragödie, wäre ein unsäglicher Verlust, also ein Abschneiden auch von Biotopen. Und kann man nicht hinnehmen, dass eine solche Allee, die angelegt wurde, die ist ja Teil der bornimschen Feldflur, genauso wie diese trapezförmige Ackerfläche, kann man aus diesem Gesamtbild auch nicht herauslösen. Also wenn man aus der Mona Lisa die Landschaft schneidet, dann ist die Mona Lisa keine Mona Lisa mehr. Also es ist nicht zu begreifen, aber der ist jetzt ganz neu, der müsste jetzt mal hinhören und überlegen, wie seine Zukunft aussieht, wenn der oberste Denkmalschützer hier erlaubt, dass eine solche Fläche und eine solche Allee zerstört wird. Der Boden Brandenburgs ist ja extrem sandig. Es ist ja eine eiszeitliche Bodenfläche. Und Linné hat dort eben die erste ökologisch wertvolle Agrarlandschaft geschaffen, die gleichwertig mit den Parkanlagen zu sehen war. Und dafür hat er eben bestimmte Pflanzen angepflanzt und den Flächen eingefriedet und so weiter, damit sich der Boden also positiv entwickeln
die kann. Die Thematik ist ja sehr komplex und der zu befürchtende Schaden groß, sowohl bei der Fauna als auch bei der Flora, Herr Patsch. Oberbürgermeister Schubert hatte mir selbst gesagt, er sieht darin kein Problem, weil alle Eingriffe ohne Probleme und nachhaltigen Schaden zurückgebaut werden können. Hat er damit recht? So wie es aussieht, nicht.
Das ist Unsinn. Also eine Eiche, die 160 Jahre alt ist und gefällt wird, die kann ich nicht, auch nicht durch eine Ersatzpflanzung irgendwo in der Pampa ersetzen. Und so wie Frau Fink gesagt hat, diese Eichen stehen ja in einer gewissen Beziehung. Das heißt, das, was damals Linné geplant hat in weiser Voraussicht, das kann ich ja nicht durch eine Ersatzpflanzung von Jungpflanzen irgendwo in Brandenburg hinstellen und sagen, das bringt jetzt die Fledermäuse. Nein, das ist 160 Jahre lang gewachsen. Es wird ein nicht wieder gut zu machender Schaden für die Natur, für das Gartendenkmal und auch für die archäologisch bedeutungsvollen Flächen, die dort sind, entstehen.
Gut, vielen, vielen Dank. Dann gehen wir in eine kurze Unterbrechung und danach sprechen wir darüber, wie die Stadt doch noch hier Baurecht erlangen möchte. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück bei Schulz Reichts. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass mit großen irreparablen Schäden an Flora und Fauna zu rechnen ist. Wertvolle Tierarten werden unwiederbringlich ausgelöscht und das alles, weil am Nedlitzer Holz eine Containeranlage für etwa 500 Geflüchtete entstehen soll, die dort maximal 4 Jahre stehen darf. Herr Patsch, hat die Verwaltung denn mittlerweile alle notwendigen Genehmigungen eingeholt, um dort dieses Bauvorhaben voranbringen zu dürfen?
Nein, das hat sie ganz klar nicht. Mhm. Nach den mir vorliegenden Informationen, von denen ich mal ausgehe, dass sie mir richtig gegeben worden sind, gibt es eine Genehmigung für archäologische Voruntersuchungen und es gibt eine Genehmigung, um eine Wasserleitung zu legen. Bereits diese Wasserleitung würde aber die Wurzeln der Nedlitzer Alleebäume irreparabel auf der Westseite beschädigen.
Das heißt, die Bäume würden abstürzen?
Das ist zu befürchten, wenn die eine Hälfte gekappt wird, dass diese Bäume das nicht aushalten, weil sie auf der anderen Seite ja unter dem Asphalt der Straße ihre Wurzeln haben. Ob das ausreicht, wage ich zu bezweifeln. Eine Baugenehmigung gibt es jedenfalls nicht. Und die wäre aber erforderlich, um dort entsprechend die Containerbauten aufzustellen.
Das heißt, was müsste die Stadt jetzt noch erbringen? Irgendwelche Gutachten oder?
Eine Baugenehmigung für einen solchen Interimsbau ist nach dem Baugesetzbuch vor mehreren Jahren ausnahmsweise erlaubt worden, wenn einmal eine entsprechende Planung vorliegt. Und wenn eine sachgerechte Standortauswahl erfolgt ist.
Geht das vor?
Ist das gemacht? An beiden fehlt es massiv.
Aha, okay.
Die Planung wechselt nahezu täglich. Mittlerweile gibt die Stadt selbst zu, dass sich die Werte oder die Anzahl der Personen, die kommen wird, halbiert hat. Damit eben auch die Planung eine ganz andere sein müsste. Die Planung ist aber nicht angepasst worden. Das Gravierendste ist jedoch, dass die Standortauswahl völlig fehlerhaft erfolgt ist. Es gibt ein Papier, das wurde auch der Öffentlichkeit vorgestellt, wo aus unerfindlichen Gründen das Nedlitzer Holz der beste Standort sein soll. Die Belange der Natur und für die spreche ich ja hier, sind in der Punktebewertung, die dort vorgestellt worden ist, noch nicht mal enthalten. Daran hat man also gar nicht gedacht. Ein zweiter Punkt ist, dass man natürlich schauen muss, gibt es bessere Standorte? Und hier gibt es zum Beispiel den Staudenhof, zu dem man alle möglichen Meinungen haben können sollte, ob er nun abgerissen werden soll, ja oder nein. Aber es ist doch die Frage, ob man für 4 Jahre den Abriss nicht hinauszögert, um in diesen Räumen, in denen ja bis vor kurzem noch 150 Geflüchtete unterkamen und offensichtlich diese 150 auch ordentlich unterkamen, jedenfalls protestierten einige gegen ihren Umzug, ob man den nicht für diese 4 Jahre erhält, um die Menschen dort unterzubringen.
Vielleicht kommen wir nachher noch mal kurz auf den Staudenhof oder auf alternative Standorte zu sprechen. Zuvor würde mich interessieren, ist es ein juristisches Problem, dass es noch keine Genehmigungen gibt?
Also, so wie ich die Stadt kenne, macht sie ab und zu auch Sachen ohne Genehmigung. Das sind dann sogenannte Realakte. Das ist besonders schwierig anzugreifen.
Und dafür brauchst du keine Genehmigung?
Dazu, ja, bräuchte es. Es ist schlichtweg rechtswidrig, aber wo kein Richter da kein, oder wo kein Kläger da kein Richter. Gerade im Bereich Naturschutz hat die Stadt öfters schon einfach zugeschlagen, die Bäume weggenommen und im Nachhinein möglicherweise noch die Genehmigungslage selbst erzeugt für sich. Hier bräuchte es ganz klar eine Baugenehmigung und ohne die kann man dieses ganze Containerdorf nicht bauen.
Okay. Nun gibt es einzelne Stimmen, die immer wieder sagen, eigentlich ist Ihre Klage ja ein Versuch, sich gegen diese Flüchtlingsunterkunft auszusprechen, statt wirklich sich für den Natur- und Artenschutz stark zu machen. Wie begegnen Sie diesen kritischen Stimmen?
Schauen Sie, ich habe vor 5 Jahren diesen Naturschutzverein gegründet. Damals war dieses Thema Flüchtlinge noch gar nicht auf dem Tapet. Der Zweck des Vereins ist die Erhaltung des Landschaftsschutzes in Berlin und Brandenburg. Ich persönlich, da können Sie bei mir lange nachforschen, habe mich immer sehr für Flüchtlinge eingesetzt. Meine Kanzlei unterstützt die ukrainischen Flüchtlinge. Ich war selbst Pate eines syrischen minderjährigen Flüchtlingsjungs in Berlin. Ich bin hier tätig für einen Verein, der Landschaftsschutz durchsetzen möchte. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass für die Geflüchteten in Potsdam wesentlich bessere, zentralere und damit der Integration besser dienende Plätze geschaffen werden können. Das spielt eben hier eine Rolle, wenn es um die Standortauswahl geht, also beim Bebauungsplan, also schon beim Baugenehmigungsverfahren, aber auch tatsächlich, ich heiße jeden Flüchtling hier willkommen persönlich, ich freue mich über jeden, der kommt und wünsche mir, dass diese Personen nicht an den Stadtrand abgeschoben werden, sondern in das Stadtinnere und das möge doch die Stadt bewerkstelligen. Den Staudenhof für 150 Leute hat sie bereits dafür. Weitere Angebote von privater Hand übrigens für die Ansiedlung im Stadtinnenraum gibt es ja. Die Stadt möge darauf eingehen, anstatt die Flüchtlinge hier nach außen in die Peripherie abzuschieben.
Ein Argument gegen dieses Bauvorhaben am Nedlitzer Holz sind sicherlich auch die Kosten. Momentan sind sie etwas verringert worden aufgrund von, ich sag mal, Verrechnungsmodellen für Fördermittel. Diese Kosten sollen jetzt bei etwa 40 Millionen Euro liegen für diese 4 Jahre, das heißt 20 Millionen für den Bau dieser Anlage, 20 Millionen für den Unterhalt. Sind diese 40 Millionen, beziehungsweise ist das diese Reaktivierung des Staudenhofes, gibt es da irgendwelche validen Zahlen, die diesen 40 Millionen gegenübergestellt werden könnten?
Wenn das ganze Bauwerk eine Subventionsmaßnahme für die Pro Potsdam sein soll, dann verstehe ich das, dass man dort 40 Millionen hinschiebt. Tatsächlich könnte man im Staudenhof für ein Zehntel dieser Kosten mindestens 150 Plätze für Geflüchtete schaffen. Mhm. Mir liegt ein Gutachten der Stadt vor von einem Professor, wie heißt der, Puche, der eine Mindestsanierung empfohlen hat.
Wer hat das Gutachten in Auftrag gegeben?
Die Pro Potsdam.
Ach, die Pro Potsdam.
Die Pro Potsdam GmbH hat es in Auftrag gegeben. Das Gutachten stammt vom 2. März 2022. Mhm. Es liegt mir vor, es gibt ein Szenario 1 und das sind sehr, sehr übersichtliche Renovierungen, die als erforderlich angesehen werden. So sollen zum Beispiel die Fenster erneuert werden und das Dach Verblechung erneuern, Undichtigkeiten beheben. Also wenn man da drüber sieht, da steht nun kein Preis dahinter, aber ich denke, 1 Million oder auch 2 Millionen werden es sein. Dann hätten sie 150 Personen untergebracht. Für die restlichen 100, so wird wahrscheinlich der Bedarf sein, wird man ebenfalls sehr preiswerte Angebote oder preiswertere Angebote finden. Die Stadt hat ja mit vielen privaten Anbietern die Verhandlungen abgebrochen. Auch dort hätte man sofort Unterkünfte haben können. Also ich verstehe nicht, warum man in die Peripherie und auch dann nur für einen Zeitraum von 4 Jahren, das ist natürlich baurechtlich so vorgegeben, aber dort letztendlich 40 Millionen verpulvert, statt sie langfristig in der Innenstadt sinnvoll zu nutzen.
Hui, das ist mal eine Hausnummer, 40 Millionen oder 2, 3 für andere Unterkunftsmöglichkeiten. Also hier muss die Stadtverwaltung noch nachbessern, ihre Hausaufgaben machen, die notwendigen Genehmigungen einholen und da hat sie sicherlich noch einiges zu tun. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Und wir sind wieder zurück. Wir haben gehört, die Stadtverwaltung möchte eine große Containeranlage bauen, hat allerdings noch keine Baugenehmigung aufgrund fehlender Genehmigungen, die sie im Vorfeld dazu einreichen muss, Standortanalyse etc. Viele alternative und günstigere Unterbringungsmöglichkeiten stehen bereit. Davon gab es einige. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, den Staudenhof noch umzunutzen. Dazu hat sich die Stadtverwaltung ja schon positioniert. Allerdings spricht jetzt ein Gutachten auch nochmal dafür, für die Weiternutzung, dass die Pro Potsdam selbst einen Auftrag gegeben hat. Und dann steht natürlich auf der anderen Seite die massive Zerstörung der Natur und die Ausrottung von geschützten und sehr seltenen Pflanzen und Tierarten. Dem gegen diesen Bau, diesem Bauvorhaben gegenüber. Frau Fink, Sie vom BUND, jetzt frage ich Sie mal ganz ehrlich, wo bleiben denn hier die Grünen? Die Partei der Natur oder des Naturschutzes. Ja? Die Grünen unterstützen ja dieses Bauvorhaben am Nedlitzer Holz aus den Reihen der Stadtverordnetenversammlung und innerhalb der Rathauskooperation. Stehen Sie im Austausch mit den Vertretern der Partei? Bündnis 90 Die Grünen, und welche Unterstützung würden Sie sich für Ihren Kampf gegen dieses Bauprojekt wünschen?
Naja, wir sind als Umwelt- und Naturschutzorganisation erstmal überparteilich und wir sind schlicht und einfach der Natur und dem Leben der Erde verpflichtet.
Ja, aber die Grünen ja nicht.
Und die Grünen haben politische Ziele, ja. Und die Grünen haben sich in der Politik der Stadt sehr eingebracht. Die haben Ziele festgelegt, die, von denen man vielleicht inzwischen weiß, dass sie kaum herzustellen sind, aber man muss dem weiter nachgehen. Und in diesem Zusammenhang kann man vielleicht auch sehen, dass eine Schneise gebaut werden soll, die den Zugang zu einer Kleinstadt besser regeln könnte. Ob das am Ende hinhaut,
darauf können wir ist gleich eine andere noch mal, Frage. Frau Frink, darauf können wir gleich nochmal eingehen. Aber die Grünen haben doch, das sagt ja schon ihr Name, ihr äußeres Erscheinungsbild, ihr Logo und so weiter. Die Grünen haben ja den Naturschutz in ihrer, ich sag mal, Programm oder in ihrer Partei Genetik verankert und für sich in Anspruch genommen. Müsste es jetzt nicht eigentlich die Partei sein, die jetzt hier auf ihrer Seite mitkämpft und innerhalb dieser A in der Stadtverordnetenversammlung oder aber in der Rathauskooperation sich für diesen Artenschutz hier stark macht. Warum oder wie erklären Sie sich das, dass dieses Bauvorhaben, das massive Schäden an der Natur mit sich bringt, die irreversibel sind, Aussterben von Pflanzen und Tierarten, dass die Partei sich hier nicht entsprechend positioniert? Sind Sie schon mal auf die Partei zugegangen?
Diana, wir haben verschiedentlich versucht, mit Parteien zu sprechen. Und es gibt immer einzelne Parteimitglieder, mit denen man sehr gut sprechen kann und die auch sagen, sie ketten sich an einen Baum an, was dann leider nie passiert. Aber es gibt in allen Parteien, also wirklich von links nach rechts, immer ganz wunderbare, vernünftige Menschen, mit denen man sprechen kann. Die Grünen, loten sehr stark auch Klimaschutz gegen Naturschutz aus. Aha. Und wir haben aber unser Anliegen ist es eben, die Natur zu schützen, weil der Artenschutz wird als noch bedeutsamer als der Klimaschutz gesehen inzwischen. Ja?
Aber wenn man jetzt den Klimaschutz
Corona hinter uns, die Beziehungen.
Frau Fink, wenn ich mir jetzt den Klimaschutz angucke und sage, okay, ich brauche jetzt mehr Bäume,
ja,
dann kann ich ja nicht auf der anderen Seite hergehen und sagen, nee, der Artenschutz ist mir aber unwichtig, wir können die Bäume jetzt fällen. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Sind die Grünen da? Warum verstecken die sich jetzt hier so?
Tja, das müssen Sie dann tatsächlich die Grünen fragen. Also ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, wie eine grüne Politikerin sagen kann, 148 Hektar Wald können ersatzlos mehr gestrichen werden, also für diese Region ersatzlos gestrichen werden in Kramnitz, weil das sowieso... das war sowieso schon immer bebautes Gebiet und da waren schon immer Menschen und das ist ja kein richtiger Urwald. Sowas gibt es ja sowieso nicht in Deutschland. Ja. Ich bedauere das auch sehr, dass wir da keinerlei Unterstützung haben.
Also die Grünen, die Partei der Natur, des Naturschutzes oder die Partei der Natur, die versteckt sich jetzt hier hinter Eichen und auf jeden Fall sind sie nicht gesehen. Herr Pansch, eine Frage, wenn man sich das gesamte Projekt mal anguckt. Die Gefahr für den Naturschutz, Verlust seltener Tier- und Pflanzenarten, extrem hohe Kosten, 10 Millionen pro Jahr. Nach 4 Jahren muss der Container da wieder runter oder die Container. Dann haben wir auch etwa 50% weniger Geflüchtete, die wir jetzt dann doch zu erwarten haben. Allein aus dieser Perspektive ist dieses Projekt überhaupt noch zu vertreten oder soll es vielleicht doch einem ganz anderen Zweck dienen? Was meinen Sie?
Also aus den von Ihnen genannten Gründen könnte man dieses Projekt schlichtweg lassen. So wie das Projekt aber aufgeteilt ist, und dazu muss man auf die Pläne ganz genau sehen, werden die Eichen, die in der Zufahrt zum Flüchtlingsheim stehen, nicht wegen des Flüchtlingsheims gefällt, sondern wegen der Zufahrt zu Kramnitz. Und das lässt einen natürlich aufhorchen, dass hier möglicherweise das ganze Projekt nur gemacht wird, um schlichtweg die Zufahrt, die bisher relativ eng ist nach Kramnitz, an dieser Stelle aufweiten zu können. Und dafür spricht eben auch, dass noch in den letzten Jahren, also mir liegt eine Stellungnahme von 2015 vor, wo ganz deutlich steht, eine Bebauung der Fläche wird abgelehnt. Es gibt Anfragen von Investoren, die wurden geradezu hohnlachend nach Hause geschickt und gesagt, sie können doch auf diesem wertvollen, naturschutzrechtlich geschützten Gebiet nicht eine Bebauung anpflanzen. Das wird jetzt alles sozusagen
mit Füßen getreten.
Ja, mit Füßen getreten. Und man findet dann ganz versteckt eben, dass die Eichen gefällt werden, um die Zufahrt nach Kramnitz zu erweitern. Wenn dann das Nedlitzer Holztrapez-Dreieck oder Trapez, besser gesagt, ruiniert ist durch entsprechende Containerbauten, dann wird man natürlich auch die Möglichkeit finden zu sagen, jetzt ist es ruiniert, jetzt macht es keinen Sinn mehr, es zu renaturieren. Jetzt können wir es...
Jetzt ist es eh schon kaputt.
Und dann muss man nur einen Kilometer nach Norden gehen, da ist ja das schon eingetreten. Ja. Dort hat man letztendlich alles abgerissen, die Natur zerstört, es ist dort Brachland entstanden und man schlägt sich jetzt mit den Investoren rum. Das alles vor dem Hintergrund, dass man eine völlig ungeplante Zufahrt zu Krampnitz auch dort immer noch nicht sinnvoll geplant und durchgesetzt hat. Und ich vermute eben, dass dieses ganze Projekt eines Flüchtlingsdorfes zynisch auf dem Rücken der Flüchtlinge vorangetrieben wird, während man tatsächlich Krampnitz verbinden will mit der Innenstadt.
Ich glaube, dass da ging so Ihre Vermutung auch gerade hin, nicht, Frau Fink?
Ja, das ist für uns auch genauso zu sehen. Also wir haben ursprünglich Pläne bekommen, die waren vollkommen unleserlich. Darauf müssen wir ja mal oder können wir Stellungnahmen abgeben und das dauerte dann ein paar Tage. Ich hatte das eingefordert, bis da neue Zeichnungen kamen und fiel aus allen Wolken, als da alle Bäume ausgekreuzt werden, was bedeutet, dass die abgeholzt werden. Ja? Also ein, zwei mit einem Wurzelbehandlung und die anderen alle weg. Das sind 9 Heldbockeichen dort. Ja. Also, es ist unglaublich. Wir sind, waren entsetzt. Und da soll dann ein Fahrradweg entstehen in Zukunft. Dann haben wir gedacht, naja, das ist doch vollkommen idiotisch im Moment, einen Fahrradweg dort anzulegen. Da ist doch noch gar kein Planverfahren durch für die Flüchtlinge für die nächsten paar Jahre. Also es ist vollkommen klar, dass eine andere Absicht bezweckt ist und dass die Flüchtlinge benutzt werden und jeder fällt drauf rein. Also das ist so, das finde ich wirklich verheerend. Also dass wir, dass das allen Kritikern dann vorgeworfen wird, sich gegen Unterkunft von Flüchtlingen zu wenden. Das ist nun wirklich bei uns auf jeden Fall nicht der Fall. Ich habe auch einen afrikanischen Patensohn, ja, oder Sohn. Und der, wenn er das sehen würde oder wenn er das verfolgt, dann ist er entsetzt, dass so etwas in Deutschland passieren kann, ja, und Rechte mit Füßen getreten werden. Das findet er ganz schrecklich.
Gehen wir noch mal ganz kurz auf die rechtliche Situation ein, Herr Partsch. Wenn jetzt das Verwaltungsgericht im Juli noch eine Entscheidung treffen sollte und die würde jetzt gegen Ihre Klage ausfallen, wie sieht dann, oder vielleicht vorab eine Frage, gibt es da irgendwie schon so eine Entscheidungsmöglichkeit, die Sie dieser in Betracht ziehen, beziehungsweise vermuten Sie, dass es da schon eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung gibt? Kann man das überhaupt definieren? Und wenn Sie jetzt gegen Ihre Klage sich aussprechen sollte, also wenn das Verwaltungsgericht jetzt sagen sollte, nein, okay, abgewiesen, wie geht es dann weiter?
Ja, es gibt, also wir haben zwei Rechtswege beschritten. Der eine zum Verwaltungsgericht mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, das ist ein sogenanntes Eilverfahren. Und dann haben wir auch beim Verwaltungsgericht eine Klage eingereicht. Wir können das als sogenannter klagebefugter Verein nur machen, weil es das Umweltrechtsbehelfsgesetz gibt, was Vereinen eine Klagebefugnis gibt für die Natur. Das ist nicht freiwillig von Deutschland eingerichtet worden, sondern seitens der EU, EU-weit durchgedrückt worden. In Deutschland hat man sich immer gegen die Umsetzung dieser Richtlinie gesperrt. Und das führt dazu, dass Deutschland regelmäßig vor dem EuGH erfolgreich dazu verurteilt wird, dort mehr zu machen.
Ja, man hört selten darüber was.
Ja, man hört sehr selten dazu etwas, aber Deutschland wird regelmäßig verurteilt. Und das Bundesverwaltungsgericht selbst sagt immer wieder, wenn Deutschland eben die Richtlinie nicht ordnungsgemäß umsetzt, dann müssen sie halt damit rechnen, dass das immer wieder auf EuGH-Ebene aufgehoben wird. Es ist natürlich hier nicht einfach, weil Deutschland sehr restriktiv die Möglichkeiten eines solchen klagebefugten Vereins definiert hat. Das heißt, er kann letztendlich nur gegen Entscheidungen, und Deutschland versteht das als Verwaltungsakte, vorgehen. Mhm. Hier liegt aber noch kein Verwaltungsakt vor, nämlich in Form einer Baugenehmigung, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die fehlt. Realakte, das einfache Umhauen und Absägen eines Baumes, sollen durch einen entsprechenden Verein nicht angegriffen werden können. So steht das auch in der Kommentarliteratur. Das ist schlichtweg eine fehlerhafte Umsetzung der Richtlinie. Und deshalb kann es durchaus passieren, dass der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgewiesen wird im Wege eines Beschlusses. Wir würden dann in die Beschwerde gehen vor das OVG Berlin-Brandenburg. Das OVG Berlin-Brandenburg ist dann verpflichtet, wenn es annimmt, dass dort die Richtlinie der EU nicht ausreichend umgesetzt worden ist, dass es diese Frage dem EuGH vorlegt. Und das würden wir dann, diesen Weg würden wir auch bis zum EuGH schreiten, in der Hoffnung, dass Potsdam in der Zwischenzeit nicht Fakten schafft.
Wie, über welchen Zeithorizont reden wir denn dann?
Das dauert Jahre. Insofern, das OVG wird wahrscheinlich relativ schnell entscheiden. Der EuGH lässt sich Zeit und hat auch alle Rechte dazu. Und deshalb sollte Potsdam nach meiner Meinung bereits jetzt einplanen, dass sie eine sinnvollere Planung für die Flüchtlinge, die da kommen, machen und das entsprechend umsetzt. Wir werden den Rechtsweg bis zu Ende beschreiten.
Das hört sich interessant an. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Es ist ein sehr, sehr kritisch zu betrachtendes Bauprojekt, was die Landeshauptstadt Potsdam da am Nedlitzer Holz vorhat. Hoffentlich sieht das Verwaltungsgericht ebenso und spricht sich für die Natur und für den Artenschutz aus. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen heute, Uta Fink vom BUND und dem Rechtsanwalt und Vorstand des Landschaftsschutzvereins Berlin-Brandenburg, Christoph Partsch. Vielen lieben Dank, dass Sie hier waren und so umfangreich und fachgerecht hier die Fragen beantwortet haben. Recht herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
So, und wir sehen uns, beziehungsweise nein, wir hören uns. Sehen ist es noch nicht ganz so weit, daran arbeiten wir noch. Aber wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Schulz reicht's. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine